Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
Da habe ich das Gefühl, gibt es relativ wenig Anknüpfungspunkte noch in Deutschland, weil man hier noch sehr stark vereinnahmt ist von der Idee, okay, wir brauchen Austausch, wir brauchen Dialog. Das ist ja im Prinzip auch nicht falsch. Das Problem ist nur, für Dialog braucht es zwei. Und da wird auf deutscher Seite noch zu viel angenommen, dass die Partei tatsächlich ernsthaft an einem Dialog interessiert ist und dass, wenn sie so Sachen sagt, wie wir sind interessiert am konstruktiven Austausch, am Dialog, dass es tatsächlich ernst gemeint ist. Und das Problem ist, es ist relativ viel davon, wird sehr zynisch verwendet von der Partei.
Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ann-Kathrin Eckhardt. Alle zwei Wochen lernen wir in diesem Podcast gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen und natürlich wie immer auch ihre Bücher. Es freut mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Und so viel kann ich eigentlich jetzt schon mal an dieser Stelle verraten. Es könnte sein, dass ihr am Ende dieses Podcasts die Welt mit anderen Augen seht oder sagen wir zumindest mal ein Land, nämlich China. So ist es zumindest mir gegangen, als ich das Buch von Mareike Olberg gelesen habe. Es heißt Die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet und ist im Mai bei DVA erschienen. Geschrieben hat Mareike Olberg es zusammen mit dem australischen Journalisten Clive Hamilton. Mareike Olberg ist 36 Jahre alt und hat mehrere Jahre in China gelebt und über chinesische Außenpropaganda promoviert. Bis vor kurzem war sie am Mercator-Institut for China Studies tätig. Außerdem ist sie Senior Fellow im Asienprogramm des German Marshall Fund. Und neben Fachartikeln veröffentlicht sie auch in der New York Times und der Neuen Zürcher Zeitung. In ihrem Buch beschreiben die Autoren, wie dreist die Kommunistische Partei Chinas ihre Wirtschaftsmacht, aber auch andere politische Instrumente, zum Beispiel Freundschaftsvereine, auf der ganzen Welt inzwischen als Waffe einsetzt. Sie schreiben, die Kommunistische Partei Chinas nutzt gezielt die Schwäche der demokratischen Systeme, um diese zu untergraben. Im Westen sträuben sich viele gegen dieses Eingeständnis, aber die Demokratien müssen dringend ihre Widerstandskraft erhöhen, wenn sie überleben wollen. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Mareike Olberg.
Hallo.
Noch kurz vorneweg, wir sitzen auch heute nicht, wie gewohnt oder zumindest vor Corona gewohnt, im Studio von Random House in München, sondern wir unterhalten uns auch jetzt wieder per App. Also ich sitze in München und Mareike in Berlin. Und ich habe mich ehrlich gesagt die ganze Zeit, als ich das Buch gelesen habe und je mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich es mich gefragt, kannst du eigentlich noch ruhig schlafen? Oder da ist jetzt seit ein paar Wochen raus?
Nein, ich kann schon lange nicht mehr ruhig schlafen, aber das liegt nicht nur an China. Also es gibt viele Gründe, weshalb ich nicht gut schlafe. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass ich gerade in Europa und gerade in Deutschland schon ständig das Gefühl habe, ich habe eine völlig andere Sicht auf die Volksrepublik China, auf die Kommunistische Partei China und bin relativ weit entfernt, sagen wir mal, von dem Gespräch, das wir zu China generell haben. Also es ist natürlich nicht so, dass es alles, was zu China in Deutschland publiziert wird, irgendwie unkritisch ist. Das wäre natürlich Quatsch. Und gerade auch viele Medien leisten da sehr gute Arbeit und haben da lange gute Vorarbeit geleistet. Aber wenn ich anfange, über die Herangehensweise der Kommunistischen Partei China zu sprechen, über das Weltbild der Partei zu sprechen, darüber zu sprechen, dass es doch also ein relativ knallharter Realismus ist, den die Partei verfolgt, dann habe ich immer das Gefühl, dass da weiß ich gar nicht, wo ich zum Beispiel in der deutschen Debatte überhaupt anknüpfen soll. Also ich fange vielleicht mal andersrum an. Wir kriegen häufig, wenn von der Kommunistischen Partei China eine Sache, die sie häufig sagt, gerade in den letzten Jahren, ist, dass jetzt inzwischen in westlichen Ländern eine Mentalität des Kalten Krieges aufkommt und dass man bewusst versucht, China zum Feind aufzubauen und dass China letztlich ja nur im Prinzip freundlichen Austausch will oder nur ein bisschen wirtschaftliches Win-Win. Und da ist häufig der Vorwurf, ihr habt diese Mentalität des Kalten Krieges. Und das Problem ist aber natürlich, dass die Kommunistische Partei China selber mit einer der kältesten Krieger ist, die es so gibt auf der Welt. Also für die Kommunistische Partei hat der Kalte Krieg in dem Sinne nie aufgehört.
Woran machst du das fest? Zum Beispiel kannst du konkrete Beispiele sagen? Es gibt ja ganz viele im Buch.
Also im Prinzip 1989 hat man beschlossen, wir schlagen unsere Demokratiebewegung und die Studentenbewegung, der auch viele Arbeiter mit involviert waren, so wir schlagen das nieder, wir lassen das nicht durchgehen. Das war eine Entscheidung, die hat natürlich auch in anderen Ländern hat man auch darüber nachgedacht, hat sich aber anders entschieden. Aber die Kommunistische Partei China hat es gemacht als einen der ersten, hat sich dann aber relativ schnell wiedergefunden in einer Welt, in der die anderen kommunistischen Parteien langsam weggebröselt sind. Der Ostblock hat sich aufgelöst, die Sowjetunion ist gefallen und dann war man plötzlich eine der wenigen kommunistischen Parteien auf der Welt, war relativ isoliert und hatte das Problem, so wie überleben wir in dieser Welt. Und hat sich plötzlich als das Hauptziel dieser Unterwanderung gesehen und hatte die Mentalität, okay, wir müssen uns jetzt hier wirklich stärken. Man hat es erstmal natürlich getan, indem man seinen eigenen Zensurapparat verbessert hat, indem man, als dann das Internet aufkam, Internetzensurmechanismen eingerichtet hat, also die große Firewall, von der wir immer sprechen. Aber dann auch, insbesondere ab dem 21. Jahrhundert, immer stärker auch proaktiv darüber nachgedacht hat, wie können wir die Welt jetzt umgestalten, sodass sie für uns weniger gefährlich ist. Aber die Grundannahme ist, wir sind hier als Regime in China, müssen dafür sorgen, dass wir uns gegen diese feindlichen Übergriffe aus dem Westen schützen können und dann inzwischen ab diesem Jahrhundert immer stärker aus dem Prinzip heraus, Angriff ist die beste Verteidigung. Und diese Einstellung zu erklären überhaupt und wie klar doch ein Freund- und Feindbild natürlich auch bei der Kommunistischen Partei China vorhanden ist, das zu erklären und auch das Vokabular der Partei zu erklären, da habe ich das Gefühl, da habe ich immer relativ schlechten Anknüpfungspunkt. Und dann klinge ich immer so, als wäre ich irgendwie da wahnsinnig, obwohl ich letztlich natürlich die Narrative der Partei selbst reproduziere und versuche zu erklären. Aber da habe ich das Gefühl, gibt es relativ wenig Anknüpfungspunkte noch in Deutschland, weil man hier noch sehr stark vereinnahmt ist von der Idee, okay, wir brauchen Austausch, wir brauchen Dialog. Das ist ja im Prinzip auch nicht falsch. Das Problem ist nur, für Dialog braucht es zwei. Und da wird auf deutscher Seite noch zu viel angenommen, dass die Partei tatsächlich ernsthaft an einem Dialog interessiert ist und dass, wenn sie so Sachen sagt, wie wir sind interessiert am konstruktiven Austausch, am Dialog, dass es tatsächlich ernst gemeint ist. Und das Problem ist, es ist relativ viel davon, wird sehr zynisch verwendet von der Partei.
Also euer Vorwurf ist ja das, was ich auch vorher im Zitat am Einstiegs vorgelesen habe, ist ja auch, dass der Westen oder auch Deutschland auch zu blauäugig bis jetzt noch daran geht, an den Austausch mit China. Wir gehen gleich in das Konkrete rein, aber noch einmal kurz so zum Überbau. Ich meine, das, was das bedeutet, also diese Bedrohung, die davon ausgeht, ihr malt ja da ein ziemlich düsteres Bild, denn ihr schreibt auch, die von der Partei ausgehende Bedrohung wirkt sich auf das Recht aller Menschen aus, ein Leben ohne Furcht zu führen. Und das muss man erstmal sacken lassen, dieses Zitat. Und dann bedeutet es ja aber, was jetzt bei den meisten Leuten in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht angekommen ist, dass es auch tatsächlich für sie eine, für jeden Einzelnen eine Bedrohung sein kann in nicht allzu ferner Zukunft, wenn man nicht aufpasst.
Ja, also was wir damit meinen, ist letztlich der Anspruch der Partei in den letzten Jahren ist, wir müssen die Welt für uns sicherer machen. Und dazu gehört, dass wir unsere eigenen Normen, unsere eigenen Standards, unsere eigenen Zensurtabus immer stärker, nicht nur in China, wo sie sowieso komplett durchgesetzt sind oder so gut wie komplett durchgesetzt sind, sondern auch immer stärker im Ausland durchsetzen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Fluggesellschaften Taiwan, die Volksrepublik erhebt Anspruch auf Taiwan als Teil seines Territoriums. Taiwan selber sieht sich als ein zumindest de facto unabhängiger Staat und es ist auch de facto unabhängiger Staat mit seiner eigenen Regierung, seinem eigenen System, der völlig unabhängig fungiert und der normalerweise, wenn die Volksrepublik nicht so sehr darauf pochen würde, dass es nicht anerkannt wird, auch anerkannt wäre von anderen Ländern, das mal vereinfacht dazu gesagt. Aber dass zum Beispiel Fluggesellschaften Taiwan nicht mehr als Taiwan auflisten dürfen, in ihren Auswahlmenüs, so wie das früher lange Zeit der Fall war, sondern jetzt als Taiwan, China oder als Taiwan, Volksrepublik China oder in irgendeiner Formulierung, die klar macht, Taiwan ist eigentlich eine Provinz. Was völliger Quatsch ist, die VR, die Volksrepublik, hat gar keine Kontrolle über Taiwan, aber man kriegt internationale Fluggesellschaften dazu, genau das zu machen. Das gleiche bei anderen Firmen auch, dass man die unter Druck setzt, dass sie das als solches listen müssen, dass man Firmen unter Druck setzt, sich positiv zu äußern zur Politik der VR, zur Politik der KP. Das Problem ist aber, wir sehen letztlich, was da passiert und denken, das hat mit uns nichts zu tun. Und wenn wir sehen, wie die Kommunistische Partei China zum Beispiel in Hongkong immer stärker Zensur versucht durchzusetzen, dann denken wir, das hat mit uns nichts zu tun. Aber es ist zum Beispiel so, dass wir es hier jetzt auch schon in Ansätzen sehen und gerade auch hierzulande bereits die chinesische Bevölkerung, Minderheiten, chinesische Dissidenten oder deutsche Staatsbürger ursprünglich chinesischer Herkunft, die irgendwie ausgewandert sind, weil sie in China nicht mehr leben können oder wollen, dass die zum Beispiel auch schon relativ stark unter Druck gesetzt werden und relativ stark bespitzelt werden von der Partei. Aber es betrifft die meisten deutschen Bürger betrifft es nicht. Aber letztlich ist der Anspruch natürlich, dass man seine eigenen Standards auch immer stärker nicht nur bei der chinesischen Bevölkerung, sondern bei allen anderen auch durchsetzen kann.
Zu den Chinesen, die im Ausland leben, kommen wir später gleich noch, denn die spielen eine sehr, eine sehr wichtige Rolle. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zurück, denn das ist, glaube ich, das, wo es den meisten Deutschen oder den meisten hier am meisten auffällt. Und zwar ist es diese Entschuldigungskultur. Man kriegt Audi dazu, sich zu entschuldigen, weil es eine falsche, in Anführungszeichen, Weltkarte, wo eben Taiwan nicht zu China gehört, auf einer deutschen Pressekonferenz wohlgemerkt, gezeigt hat, sich zu entschuldigen. Mercedes entschuldigt sich für ein Zitat vom Dalai Lama. Also es ist dieses ganze Verlege, Filmemacher, Theaterdirektoren, es geht ja nicht nur um Unternehmen, sondern alle möglichen entschuldigen sich für vermeintliche Vergehen, die sie begehen, also die eben China erzürnt. Das ist, glaube ich, das, was man so hierzulande am meisten noch mitbekommt.
Genau. Und dass da aber halt dann natürlich auch häufig nicht nur noch um Sachen geht, die Unternehmen selber von sich geben. Und wenn China meint, wenn die Kommunistische Partei China meint, eine Werbung wäre falsch und da wäre irgendwas Furchtbares gewesen, sondern es geht jetzt inzwischen auch schon, und das ist noch relativ neu, es geht inzwischen auch schon um Äußerungen von Mitarbeitern, zum Beispiel in sozialen Medien, die in einem völlig privaten Kontext gemacht werden. Wir hatten bei der amerikanischen, bei der NBA, bei der National Basketball Association, hatten wir einen Fall, wo ein Manager von einem Team getweetet hat, dass er die Hongkonger Proteste unterstützt. Und dafür ist die NBA, hat bis heute Probleme in China, wurde wahnsinnig unter Druck gesetzt, hat erst versucht, sich etwas zu wehren, weil es auch in den USA da großen Backlash gegeben hat. Also es geht auch immer stärker nicht nur darum, was Unternehmen gezwungen werden zu sagen oder wie Unternehmen gezwungen werden, sich zu entschuldigen, sondern wie auch in der Volksrepublik selber fängt es an, tatsächlich in den privaten Bereich von Menschen reinzugehen, in die privaten, die Möglichkeiten, sich privat zu äußern, privat seine politische Meinung kundzutun. Und auch da wird versucht, genau das inzwischen einzuschränken. Und wie gesagt, das betrifft in Deutschland noch nicht so viele. Ich weiß nicht, wie viel in Deutschland überhaupt das nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong mitverfolgt wurde. Ich glaube, die meisten Leute haben wahrscheinlich mitgekriegt, dass da ein neues Sicherheitsgesetz eingeführt wurde, das sehr, sehr vage formuliert ist und das vor allen Dingen auch in der Umsetzung extrem vage ist, also eine große Rechtsunsicherheit reinbringt. Aber eine Klausel in diesem neuen Gesetz ist zum Beispiel auch, dass es nicht nur für Hongkonger gilt, sondern dass es weltweit für Bürger aller Länder gilt und dass es auch nicht nur in Hongkong gilt, sondern dass es weltweit gilt. Das heißt, wenn ich in Deutschland mich hinsetze und sage, ich finde, Hongkong bräuchte mehr Demokratie oder ich finde, Hongkong sollte freie Wahlen kriegen oder wenn ich mich hinsetze und sage, ich bin der Meinung, dafür, dass dieses Gesetz eingeführt wurde, sollte die deutsche Regierung Hongkonger Regierungsbeamte sanktionieren, dann breche ich offiziell dieses Gesetz. Also das ist vermutlich, das ist ja auch das Schöne an dem Gesetz, ist ja, es lässt immer so ein bisschen Spielraum offen, ob man jetzt tatsächlich das Gesetz bricht oder nicht, das ist auch bewusst. Und im Prinzip heißt das, dass ich jetzt in Hongkong, ich kann nach Hongkong nicht mehr rein, weil ich entweder damit rechnen müsste, ausgewiesen zu werden oder schlimmer verhaftet zu werden. Und ich kann zum Beispiel in Hongkong am Flughafen auch nicht mehr zwischenlanden, wenn ich irgendwo anders hinfliege. Und theoretisch hat zum Beispiel Deutschland auch weiterhin ein Auslieferungsabkommen mit Hongkong. Das ist genau das, was ich meine, dass man eben immer mehr den Anspruch hat, nicht nur in China das durchzusetzen, sondern eben weltweit. Und dadurch versucht, auch durch vage Formulierungen, durch vage Drohungen, durch selektive Drohungen, Menschen in erster Linie dazu zu bringen, sich selber zu zensieren, von sich heraus. Dass man einfach einsieht, Mist, wenn ich jetzt das und das sage, dann verärgere ich die chinesische Regierung, deshalb sage ich das nicht. Also, dass die Leute das verinnerlichen in erster Linie und die Leute, die es eben nicht verinnerlicht haben und die es trotzdem machen, da pickt man sich ein paar heraus und versucht, an denen ein Exempel zu statuieren.
Aber darauf zielte meine Eingangsfrage nämlich auch ab mit diesem Ruhigschlafen. Hast du und auch dein Co-Autor, habt ihr Angst? Würdet ihr überhaupt noch nach China einreisen? Habt ihr Angst hier vor Konsequenzen und Folgen von eurem Buch?
Ich würde vermutlich kein Visum kriegen. Das wäre meine erste Vermutung. Ein paar Visumsprobleme hatte ich vorher auch schon mal, aber da ging es ein bisschen hin und her. Dann gab es einmal das Visum nicht, dann gab es doch mal wieder eins. Ich denke, inzwischen würde ich keins mehr kriegen. Und wenn ich eins kriegen würde, wäre ich doch etwas misstrauisch, ob es dann nicht doch dazu kommen würde. Also ich würde gerade nicht einreisen. Nee, das wäre mir zu riskant, weil ich kenne ja Fälle tatsächlich von Kollegen, die unter ähnlichen Umständen eingereist sind, wie ich auch einreisen würde. Um vielleicht darauf nochmal einzugehen. Hier in Deutschland selber ist es, also ich habe jetzt nicht, ich fühle mich nicht unsicher. Ich krieg Nachrichten, ich kriege so den üblichen Hass im Netz, den man halt kriegt. Wenn man sich öffentlich äußert, hat man Leute, die einem böse Nachrichten schicken, aber es sind jetzt keine, also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist eine konkrete Drohung und diese Person hat meine Adresse und wird kommen und mir Probleme bereiten. Aber auch das ist letztlich inzwischen gar nicht mehr so abwegig. Und auch hier gibt es Kollegen im Ausland, Anne-Marie Brady in Neuseeland, die genau das schon mal hatten. Da wurde mehrmals in ihre Wohnung eingebrochen. Es wurde versucht, in ihr Büro einzubrechen. Und es war relativ klar, dass das kein regulärer Einbruch war. Also es wurden keine Wertgegenstände mitgenommen, sondern tatsächlich die Computer, inklusive dann die Computer der Kinder. Also so einfach ein Zeichen, so wir kriegen jetzt hier deine Daten, wir können das haben. Und sowas gibt es schon. Ich habe so die Hoffnung, dass Deutschland da noch nicht genug Priorität ist, dass man das auch hier machen würde. Aber letztlich klar, das ist eine Option.
Nochmal kurz zu Huawei zurück, weil man an dem Fall schön zeigen kann, wie China denn reagiert, wenn es verärgert ist oder wenn sich jemand nicht so verhält, wie sie es gerne hätten. Da wird ja die wirtschaftliche Abhängigkeit, das haben wir vorher schon angesprochen, sehr stark als politische Waffe benutzt. Also die Daumenschrauben, wie er auch schreibt, werden angezogen. Die wirtschaftlichen. Und dann war es zum Beispiel so, dass sie einfach kanadische Sojabohnen, Raps, Schweinefleisch einfach den Import eingestellt haben. Oder Norwegen konnte keinen Fisch mehr einführen und der ganze Fisch ist vor der Küste verrottet, nachdem sie Liu Xiaobo in Oslo den Friedensnobelpreis erhalten hat. Also das nur als Beispiel, was es für Folgen dann hat für ein Land, wenn es sich eben nicht so verhält, genau, wie es die Kommunistische Partei gerne hätte. Und solche Beispiele führt ihr in eurem Buch ja haufenweise, also ich würde mal schätzen, mehrere hundert kommen in eurem Buch von der ganzen Welt vor und ihr lasst ja noch den globalen Süden aus Platzproblemen noch außen vor, weil das nochmal ein weiteres Problem ist. Aber dieses, die Wirtschaft einsetzen, um Regierung unter Druck zu setzen, das hat ja auch richtigen Begriff schon in China. Oder es gibt richtige, also das ist eine zentrale Strategie.
Genau, das ist der Begriff auf Chinesisch. Es gibt meist mehrere, aber der ein zentraler Begriff, Yichang, Bijang, Unternehmen oder die Wirtschaft nutzen, um die Politik unter Druck zu setzen. Das ist, wie du sagst, eine übliche Strategie, die überall wieder eingesetzt wird. Also sowohl, um gegen Länder dann vorzugehen, um Länder zu bestrafen, auch um Länder abzuschrecken. Häufig ist es so, dass es angedroht wird, aber auch um Unternehmen natürlich dazu zu bringen, dass sie dann ihre eigene Regierung unter Druck setzen, doch bitte, bitte, bitte das zu tun, was die chinesische Regierung denn möchte, weil man sonst um seinen Zugang zum chinesischen Markt fürchtet. In Deutschland ist es kein Geheimnis, dass die Automobilindustrie relativ stark abhängig ist vom chinesischen Markt. Ich will vielleicht dazu noch eine Sache sagen, die mir relativ wichtig ist. Und das wird häufig übersehen. Also wir haben diese wahnsinnige Angst, wenn wir irgendetwas tun, dann kommt die chinesische Regierung und bestraft uns und dann leidet unsere Wirtschaft wahnsinnig. Die Sache ist die, unsere in Deutschland zum Beispiel, die Gesamtabhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom chinesischen Markt. Es gibt eine gewisse Abhängigkeit, aber sie ist um einiges geringer als die Abhängigkeit zum Beispiel von Australien, auch von Neuseeland und diverse anderer Staaten. Es ist begrenzt auf, also die tatsächliche Abhängigkeit ist viel, viel stärker in einigen Branchen und bei einigen großen, starken Unternehmen. Und auch da ist es so, dass man, wenn man sich mal hinsetzen würde und es durchrechnen würde und wenn man sich mal anschauen würde, warum sind wir eigentlich überhaupt auf dem Markt, würde man feststellen, dass die Abhängigkeit gegenseitig ist. Also natürlich profitiert auch die chinesische Regierung von der Präsenz dieser Unternehmen auf dem chinesischen Markt. Und auch da, die chinesische Regierung hat Skrupel, da dann sich selber zu schaden. Im Zweifelsfall tut man es, um abzuschrecken. Aber letztlich, die Abhängigkeit besteht auf beiden Seiten. Das heißt, wenn man sich das stärker bewusst machen würde, würde man feststellen, dass man sich eigentlich viel mehr erlauben kann und dass ganz viel von dieser Einschüchterung mit auf Basis von selektiver Abschreckung beruht. Also, dass man ein paar Beispiele rausgreift, wo natürlich dann eine bestimmte Industrie gelitten hat, aber dass zum Beispiel die Gesamtwirtschaft von Norwegen in der Zeit, als die Beziehungen zwischen Norwegen und China schlecht waren, weil, wie du schon sagtest, die Liu Xiaobo den Friedensnobelpreis gekriegt hat. Es gab diese Beispiele, aber insgesamt sind die Beziehungen, die wirtschaftlichen Beziehungen in der Zeit gewachsen. Das heißt, letztlich hat man eigentlich viel mehr Spielraum, aber es ist so, dass man sich natürlich trotzdem wahnsinnig einschüchtern lässt, eben weil man diese Beispiele kennt und jeder Angst hat, dass es einem selber auch passieren könnte. Aber im Prinzip der Schaden selber für die gesamte deutsche Wirtschaft zum Beispiel, den die chinesische Regierung verursachen könnte, ist um einiges geringer, als es häufig in unserer Debatte angenommen wird.
Wie wichtig das ist, auch den chinesischen Markt zu erschließen und zu erobern, sieht man ja nicht nur bei Facebook und Apple und Twitter und so weiter, die irgendwie auch immer noch hoffen, vielleicht doch den chinesischen Markt doch noch irgendwann erobern zu können und deshalb sehr zurückhaltend oder sagen wir mal nachsichtig mit Forderungen aus China sind, sondern man sieht es auch daran zum Beispiel, dass deutsche Banken oder auch internationale Banken, Credit Suisse zum Beispiel, viele Töchter und Söhne der chinesischen Parteikader einstellen, auch wenn die Qualifikationen nicht immer eigentlich wirklich passend sind, dann werden sie passend gemacht und die werden eingestellt. Ihr beschreibt den schönen Fall bei euch im Buch von einer, die selbst dann mit ihrer Mutter immer ins Büro kam und trotzdem Karriere gemacht hat, weil sich die Banken davon eben erhoffen, dass sie denen in China gute Geschäfte machen. Also so weit gehen dann auch deutsche oder auch internationale Unternehmen schon, um sich hier den Markt zu erschließen. Und wie, das ist ja in Deutschland relativ, also das erscheint schon, auch in den Medien wird es berichtet, aber es ist sorgt hier für relativ wenig Skandalisierung.
Naja, die Berichterstattung dazu ist ja unheimlich schwierig. Es gab ein paar Fälle, wo das wirklich, gerade auch in den USA, wo es dann auch starke Berichterstattung dazu gegeben hat. Und wo dann auch über Klagen beziehungsweise über Verfahren, die amerikanische Behörden eingeleitet haben, dann doch einiges ans Licht gekommen ist darüber, dass man nicht nur diese Leute einstellt, sondern dann auch schaut, okay, was bringen die uns eigentlich an Deals in China? Da gab es ein paar Beispiele, aber generell an diese Informationen muss man erstmal rankommen. Und dann ist es natürlich auch die Frage, wie berichtet man darüber? Es ist natürlich letztlich ein heikles Thema. In der Regel, die durchschnittliche Bank hat um einiges mehr Geld als ich. Das heißt, wenn man irgendwo falsch liegt, hat man ganz schnell ein Riesenproblem. Ja? Oder wenn man irgendetwas sagt, was in irgendeiner Weise von irgendeinem Gericht als Falschaussage oder als Verleumdung interpretiert werden kann, hat man relativ schnell ein relativ großes Problem, weil, wie gesagt, das Budget einer Bank da zu klagen, ist um einiges größer als mein eigenes Budget. Deshalb ist es halt auch ein Thema, wo es ist relativ technisch, die Konsequenzen dafür, das anzugehen, wenn man irgendwie in irgendeiner Weise falsch liegt oder falsch liegen könnte, sind sehr hoch. Und dementsprechend ist natürlich da die Informationslage und die Berichterstattung dementsprechend heikel. Wie gesagt, es gibt diese wichtigen Fälle aus den USA, über die das ans Licht gekommen ist, aber letztlich auch bei uns, unser Buch. Wir beziehen uns da vor allen Dingen auf diese amerikanische Berichterstattung, weil es eben riskant ist, irgendwie darüber hinauszugehen.
Okay, aber so wie sie es liest im Buch, erscheint es schon, erweckt es den Eindruck, dass es geht jetzt nicht um Einzelfälle, sondern das geschieht schon in etwas größerem Stil.
Genau, also es gab diesen einen Fall, wo tatsächlich die amerikanischen Behörden ein Verfahren eingeleitet haben, aber diese Bank ist bei weitem nicht die einzige Bank, die ein solches Programm hat. Wie die genauen Umstände bei den Banken sind jeweils, da würde ich sagen, gibt es noch viel Arbeit zu leisten, sich das weiter anzuschauen, auch bei anderen Banken. Aber es ist klar, dass es kein Einzelfall ist, sondern eine relativ reguläre Praxis. Natürlich werden auch Leute eingestellt von den Banken, Chinesen, die ihre Position komplett verdient haben. Aber man hat auch viele Fälle, oder es gibt diverse Fälle, wo eben das relativ klar ist, dass die Personen das nicht gekriegt haben, weil sie qualifizierte Banker sind.
Jetzt ist das ja nur ein kleines Mosaiksteinchen sozusagen aus dieser Gesamtstrategie. Ihr schreibt, ich will noch einmal kurz zitieren aus eurem Buch, die KP China, also die Kommunistische Partei China, verfolgt ein ambitioniertes, gut geplantes Programm zur weltweiten Einflussnahme und Einmischung und kann gewaltige wirtschaftliche und technologische Ressourcen einsetzen, um ihr Vorhaben zu verwirklichen. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was das nochmal konkret außer solche zum Beispiel Einstellungen oder die wirtschaftlichen Druck bedeutet,
Könnte man nicht auch sagen, okay, jedes Land hat einfach natürlich wirtschaftlich oder überhaupt das Ziel, seinen Einfluss auf der Welt oder in der Welt zu erhöhen? Ist das nicht ein ganz, könnte man nicht ketzerisch sagen, ganz normal?
Ja, das ist immer die Frage. Also die Frage kriege ich häufig. Und natürlich ist es so, dass einige der Strategien, die die chinesische Regierung verfolgt, das ist das ganz normale Repertoire, was andere Regierungen auch machen. Also dass man natürlich freundliche Beziehungen erstellt und dass man dann versucht, diese Beziehungen auch vorsichtig zu nutzen, dass man zum Beispiel bestimmte Austauschprogramme anbietet. Das gehört durchaus zum Repertoire. Der Unterschied ist an zwei Stellen. Zum einen ist es tatsächlich um einiges systematischer auf der chinesischen Seite, um einiges besser ausgebaut, auch um einiges besser finanziert, kann man, glaube ich, realistisch sagen, auch wenn es da schwierig ist, an konkrete Zahlen ranzukommen. Aber ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es ist um einiges besser finanziert.
Das ist jetzt, wo man vielleicht nicht als erstes dran denkt, aber dass auch in Unis schon sehr stark darauf Rücksicht genommen wird oder Professoren angehalten werden, doch Rücksicht auf die Gefühle Chinas zu nehmen bei dem und dem oder die nicht zu verärgern. Wie gefährlich ist dieses Abwägen der Unis, das wohl auch in Deutschland stattfindet schon?
Sicherlich. Und das ist ja sehr unterschiedlich. Da ist der Stand, es kommt auf viele Sachen drauf an. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die KP sagt A und alle Unis sagen, dann wiederholen das dann. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man natürlich versucht, auch da China entgegenzukommen, dass man natürlich versucht, von China auch Gelder zu kriegen. Wir haben 19 Konfuzius-Institute in Deutschland. Das sind die von der chinesischen Regierung bzw. mit der KP im Hintergrund geförderten Programme zur Sprache, Kultur, auch thematische Sachen. Im Prinzip ein Teil unserer China-Ausbildung und unserer China-Kompetenz letztlich von der chinesischen Regierung finanziert wird. Da auch das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. An einigen Stellen ist völlig klar, dass bestimmte Themen komplett ausgeschlossen sind. Man zensiert sich sehr stark. An anderen versuchen tatsächlich dann die deutschen Direktoren ein bisschen gegenzupushen und dann auch bestimmte Themen noch mit einzubringen, auch wenn da die Möglichkeiten natürlich begrenzt sind und dass bestimmte Sachen komplett ausgeschlossen sind. Also über Taiwan, über Tiananmen, über Minderheiten in China selber ist es nicht völlig, also es ist schwierig, da was zu machen. Also der Katalog an Themen, die man ansprechen kann, ist um einiges geringer. Aber letztlich, natürlich muss man sich da dann einschränken. Aber es geht natürlich auch, also das ist auch mit der Punkt, den wir machen wollen. Es ist jetzt nicht so, dass es nur Konfuzius-Institute oder nur diesen Bereich betrifft. Es geht auch natürlich darüber hinaus. Also letztlich, wenn ich davon abhängig bin, als jemand, dass ich weiterhin Zugang zu China für meine Forschung habe, und ich feststelle, dass es immer schwieriger wird für einige Menschen, nach China einzureisen, weil sie sich falsch in Anführungsstrichen geäußert haben, dann hat das natürlich Auswirkungen darauf, wie ich mich selber positioniere. Und unterschiedliche Leute gehen unterschiedlich damit um, aber kollektiv hat, glaube ich, dieser Druck, dass man Zugang zu China braucht für seine Forschung, dass man Zugang zu China braucht für seine Karriere, hat kollektiv einfach eine Auswirkung. Nicht, weil jetzt jeder Sinologe oder jeder, der in seiner Forschung irgendwie mit China zu tun hat, jetzt komplett alles wiederholt, was die chinesische Regierung sagt und sich komplett selbst zensiert. Aber wenn, sagen wir mal, 8 von 10 sagen, oh nee, zu dem Thema, zu den Uiguren forsche ich jetzt lieber nicht. Oder zu dem und dem anderen Thema forsche ich jetzt lieber nicht, weil das ist mir zu heikel und damit riskiere ich meine Karriere. Da hat das natürlich Auswirkungen auf das Feld an sich.
Ein zentrales Element, ich habe vorher gesagt, wir kommen nochmal auf die Chinesen, die im Ausland leben. Das sind, glaube ich, 50 bis 60 Millionen, also fast so viel wie in Großbritannien leben. Also nicht Chinesen, sondern Menschen. Ein zentrales Element, um diese Strategie des Machtausbaus auch durchzusetzen und um die Ideologie, die eigene in der Welt zu verbreiten, ist ja eine Strategie, die schon fast 100 Jahre alt ist, nämlich diese sogenannte Einheitsfront. Kannst du mal erklären, weil ich glaube, allein der Begriff Einheitsfront ist hier in Deutschland noch nicht so geläufig. Dann kannst du den Hörern mal erklären, was das bedeutet.
Ja, großes Thema. Die Einheitsfront-Idee, das Prinzip davon wurde ausgedacht in den 20ern, 30ern, 40er Jahren, wurde das entwickelt in China, war ursprünglich als Rechtfertigung gedacht, warum die Kommunistische Partei auch mit ihrer innerchinesischen Opposition, mit der Kuomintang, zusammenarbeiten kann gegen einen größeren Hauptfeind. Die zentrale Idee dahinter ist, wir bilden die größtmögliche Koalition von entweder neutralen Personen oder unseren Freunden gegen den Hauptfeind. Und damals hat man diese Theorie, hat dazu ein paar Sachen veröffentlicht. Die Idee war, wir können jetzt auch mit der Kuomintang zusammenarbeiten, weil unser neuer Hauptfeind ist Japan, ist der japanische Imperialismus. Das ist einmal das Einheitsfrontsprinzip, dass man versucht, möglichst viele Personen aus möglichst vielen Kreisen gegen einen Hauptfeind zu verbünden. Jetzt ist es so, die Einheitsfrontarbeit in China selbst geht darum, dass man so viele soziale Gruppen, ob es jetzt ethnische Minderheiten sind, ob es religiöse Minderheiten sind, ob das Berufsgruppen sind, ob das das, was wir in der DDR auch hatten, Massenorganisationen sind zu bestimmten Berufsgruppen, dass man möglichst viele von denen versucht, auf die Seite der Partei zu ziehen und über dieses Einheitsfrontnetzwerk zu kontrollieren, zu steuern, in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und ein großer Teil der Einheitsfrontarbeit, die über die Abteilung für Einheitsfrontarbeit der KP läuft, aber auch weiter darüber hinaus, findet in China statt, um, wie gesagt, diese unterschiedlichen Gruppen einzubinden. Aber eine wichtige Gruppe, die auch über diesen Apparat eingebunden werden soll und stärker an die Partei gebunden werden soll, sind eben auch Chinesen, die im Ausland leben oder aber auch ausländische Staatsbürger chinesischer Herkunft. In der Regel, die Leute, die man stärker versucht an sich zu binden, sind Leute, die relativ eher erst vor kurzem ausgewandert sind. Aber natürlich hat man letztlich auch den Anspruch, dass alle Personen, die in irgendeiner Weise chinesischer Herkunft sind, letztlich aus Sicht der Partei auch Chinesen sind. Also, dass man diese Gruppe über die Einheitsfrontarbeit versucht, an die Partei zu binden. Das passiert in der Regel dadurch, dass man die Struktur der Massenorganisationen, die man in China hat, also dass man bestimmte Berufsgruppen in Massenorganisationen organisiert, dass man alle Frauen, Massenorganisationen für Frauen, Massenorganisationen für alle Ingenieure, für Schriftsteller, dass man für alle Studenten, studentische Massenorganisationen, dass man die versucht, aufs Ausland auszuweiten. Also dass man zum Beispiel auch hier...
Also hier Dependancen aufmacht.
Genau. Also, dass man dann Lehrende- und Studentenvereinigungen zum Beispiel hat, dass man Vereine hat, zum Beispiel für alle Ingenieure chinesischer Herkunft in Deutschland oder in Großbritannien. Also genau diese Vereinigungen. Und dass man über diese Vereinigungen versucht, so viele Leute wie möglich in den Kreis der Partei reinzuziehen. Machen dann viele Sachen, viel Organisatorisches. Einiges davon ist völlig legitim. Also klar, wenn es zum chinesischen Neujahr sich eine Veranstaltung macht, wo man dann gemeinsam chinesisches Essen kocht. Das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die gemacht wird darüber. Also völlig legitime soziale Aktivitäten, um die Leute auch stärker einzubinden. Aber diese Netzwerke können dann eben auch, wenn man will, sind sie dazu gedacht, dass man die Leute eben auch mobilisieren kann, dass sie entweder sich gegen bestimmte Sachen wenden, also wenn jetzt zum Beispiel eine pro-tibetische Demo geplant ist, dass man dann versucht, darüber eine Gegendemo zum Beispiel aufzusetzen oder an den Universitäten. In den letzten Jahren hat man das ganz stark gesehen, dass wenn es pro-Hongkong-Proteste für die Hongkonger als Solidarität für die Hongkonger Protestbewegung gab, dass man dann zum Beispiel auch Gegendemos aufgezogen hat und dass dann die auch geclasht sind auf dem Campus. Und letztlich ist es ja eine organisatorische Ausweitung einer Struktur, die man auch in China selbst hat, aufs Ausland.
Ein ganz großer Brocken sozusagen und ein wichtigster Punkt ist ja diese neue Seidenstraße, die einen ganz großen Anteil hat an dieser Strategie, die eigene Wirtschaftsmacht zu erweitern ist. Und der Name sagt natürlich, den kennen hier die allermeisten, aber kannst du nochmal erklären, was genau damit gemeint ist?
Die neue Seidenstraße ist im Prinzip ein großer Pott. Da können alle möglichen Initiativen drüber laufen. Viel davon sind wirtschaftliche Investitionen. Man sagt häufig, es geht um Infrastruktur, es geht um Konnektivität. Das steht häufig im Hintergrund. Wir wollen uns besser vernetzen. Wir wollen unsere Infrastruktur ausbauen, inklusive unsere digitale Infrastruktur. Und das ist tatsächlich natürlich etwas, was darüber läuft. Viele Projekte, die darunter laufen, sind, dass dann irgendwo Straßen, Korridore neu ausgebaut werden. Aber die chinesische Regierung betont natürlich immer die wirtschaftliche Komponente davon. Es geht uns nicht irgendwie um geopolitische Ziele, es geht uns rein um wirtschaftliche Ziele und wir machen hier Win-Win-Kooperation. Und natürlich hat aber dieses Projekt auch eine geopolitische Ambition. Und das ist letztlich durch Investitionen oder durch die Aussicht auf Investitionen, durch die Aussicht auf Gelder, durch die Aussicht auf Zugang zum chinesischen Markt, zu chinesischen Projekten stärker andere Länder an China zu binden und so langsam, aber sicher andere Länder in eine Position zu bringen, wo, wenn sie sich entscheiden müssen, wenn es zum Konflikt kommt zwischen, keine Ahnung, China und oder USA, in bestimmten Streitfragen, jetzt gar nicht mal im Sinne eines großen Krieges, aber einfach in Fragen wie der Ausbau des 5G-Netzwerks zum Beispiel, dass dann diese Länder sagen, wir haben aber signifikante Interessen daran, an guten Beziehungen zur chinesischen Regierung, zur kommunistischen Partei, deshalb halten wir uns da lieber raus. Und langfristig ist es natürlich auch so gedacht, dass diese Länder irgendwann stark genug an China gebunden werden, dass sie sich dann auch tatsächlich auf die Seite der chinesischen Regierung schlagen. Das ist ein sehr langfristig angelegtes Projekt. In erster Linie in diesem Stadium geht es vor allen Dingen darum, Länder stärker an China zu binden, sodass sie zumindest im Zweifelsfall, gerade wenn es um Europa geht, sich erstmal raushalten aus allen Sachen, die irgendwie entschieden werden müssen, wenn es da zum Konflikt zwischen der chinesischen Regierung und anderen Ländern kommt.
Das gelingt jetzt bei manchen ja stärker und bei manchen, also bei Deutschland ist man so mittelerfolgreich, glaube ich, würde ich sagen. Und zum Beispiel bei Italien gelingt das ja schon sehr gut. Also Italien ist da sehr nach vorne pushend. Und ihr schreibt in dem Buch, dass es auch die Chinesen so, oder man muss, ich sage jetzt die Chinesen, was falsch ist, denn ihr unterscheidet ja auch ganz klar in dem Buch zwischen die Chinesen, also dem Volk und der Partei. Also ich rede jetzt von der Partei. Dass es denen sehr wichtig ist, also auch gerade auf wirtschaftlich etwas geschwächtere Länder zu gehen. Denn die sind einfacher für sie zu knacken, sage ich jetzt mal, oder dafür zu gewinnen für dieses Projekt der Seidenstraße. Ist das so richtig zusammengefasst?
Nein, also es ist einfacher, diese Länder erstmal für die chinesische Regierung zu gewinnen, weil man da dann weniger hinhalten muss, weniger bearbeiten muss. Italien war ein großer Erfolg für die chinesische Regierung, weil es das erste größere Land war, was sich tatsächlich offiziell zur neuen Seidenstraße bekannt hat. Im Prinzip, die chinesische Regierung möchte natürlich, dass alle Regierungen in Europa die neue Seidenstraße unterstützen. Also sie möchte auch, dass die Bundesregierung sich offiziell dazu bekennt. Und in Italien hat man diesen Erfolg gehabt, dass die nationale Regierung tatsächlich sich offiziell zur neuen Seidenstraße bekannt hat, gesagt hat, ja, Italien ist offiziell ein Teil davon. Aber es ist natürlich so, dass das wird genutzt natürlich, um die europäische Peripherie, die Länder, die kleineren Länder zu nutzen, um die größeren Länder ein bisschen unter Druck zu setzen. Aber letztlich möchte man die größeren Länder natürlich auch drin haben.
Ja, ja, natürlich.
Das ist einfach nur schwieriger.
Ja.
Und zum Beispiel in Deutschland arbeitet man so, die Bundesregierung sagt offiziell nicht, wir sind Teil, Deutschland ist nicht offiziell in dieser Hinsicht Teil davon. Aber hier wird dann eben die Lokaldiplomatie wichtig. Und hier sorgt man dann eben dafür, dass eben sich Stadtregierungen, Länderregierungen durchaus Interesse hätten, beizutreten und sich auch dementsprechend äußern. Also dass man Länderregierungen dazu bringt, zu sagen, ach, es wäre doch aber schön, wenn Deutschland doch auch Teil wäre von der neuen Seidenstraße, denn wir könnten doch so viel davon profitieren. Oder eine Stadtregierung in Duisburg ist da der klassische Fall, sagt, wir sind dabei. Klar, wir sind der Endpunkt der neuen Seidenstraße. Die neue Seidenstraße hat ganz, ganz viele Endpunkte übrigens. Aber Duisburg hat den Anspruch, einer davon zu sein.
Aber als ich das mit Italien, nochmal kurz auf Italien zurück, als ich das gelesen hatte, da sind natürlich wieder diese Bilder von denen, als die ganzen Maskenlieferungen kamen und die chinesen Krankenpfleger, Schwestern und so weiter geschickt haben. Das erscheint natürlich alles unter einem sehr anderen Bild, wenn man dieses Hintergrundwissen dann dazu hat. Oder kann man sagen, na, das ist jetzt all so weit, geht's nicht, also die wollten auch tatsächlich einfach helfen, oder meinst du, dass da immer ein Hintergedanke mit dabei steckt, wenn solche Flieger zum Beispiel hier ankommen und Masken oder Personal bringen?
Ich meine, die Maskenlieferungen sind nur das katastrophalste Beispiel für wirklich zynische Diplomatie und völlig zynisches Ausnutzen von Abhängigkeiten. Also das war echt bitter. Und ich glaube, außer in Italien und in Serbien hat sich China damit in Europa auch keine Freunde gemacht. Also es war letztlich so, die europäischen Regierungen haben wahnsinnig viele Masken nach China geschickt, wahnsinnig viele Lieferungen als Spenden nach China geschickt, als da der Hauptherd in China war, haben das auch relativ still getan. Und dann in die Gegenrichtung wurde das natürlich völlig schamlos ausgenutzt. Also dass Lieferungen, also häufig hat man dafür bezahlt, zu ziemlich Wucherpreisen, klar. Die Nachfrage war groß, es gab nicht genug. Aber es gab natürlich jedes Mal die Forderung, dass man sich dann auch ganz sehr, sehr öffentlichkeitswirksam bedankt, dass wahnsinnig viel wurde wirklich durch die Öffentlichkeit gezogen. Man hat dann gleichzeitig sowohl öffentliche Statements verlangt, als auch diese große Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Es war dann häufig so, dass die Sachen, die dann kamen, waren teilweise dann sogar defekt. Man hat subtil Regierungen versucht, unter Druck zu setzen, hat gesagt, ja, wenn ihr jetzt Huawei von eurem Markt ausschließt, ja, vielleicht kriegt ihr dann keine Masken mehr. Ja, das wäre ja blöd. Also man hat es wirklich, wirklich katastrophal und wirklich zynisch ausgenutzt. Also so stark, dass ich sogar sagen würde, dass es in ganz vielen Ländern mit wenigen Ausnahmen hat es den gegenteiligen Effekt gehabt, weil die meisten Länder zum ersten Mal wirklich groß angelegt und über mehrere Länder hinaus die harte Seite der Kommunistischen Partei China und der chinesischen Regierung erlebt haben.
Hast du schon gesagt, dass ein wichtiger Punkt wäre, oder dass zu diesem Fazit kommt, ja, ohne dass ich zu viel vorwegnehmen will, dass man mehr zusammenhalten muss, also auch die Länder mehr, die Europa zum Beispiel mehr zusammenhalten muss, um gar nicht einen Einzelnen, der dann irgendwelche Repressalien fürchten muss, auszumachen. Aber was für eine Strategie außerdem zusammenhalten muss es geben, oder wie könnte die aussehen, um die eigenen Demokratien, und darum ging es ja am Anfang des Podcast, wie wir gesagt haben, die eigenen Demokratien zu schützen und zu verteidigen.
Und es geht darum, dass man einfach schlauer sich überlegen muss, wie kann man mit einem Staat, mit einer Partei umgehen, von der klar ist, dass sie in erster Linie an ihrem eigenen Machterhalt interessiert ist.
Erstmal ist mal jede Partei am Machterhalt interessiert.
Das ist ja genau, das ist ja erstmal nicht weiter schlimm. Das ist aus Sicht der KP völlig legitim. Aber einfach, man braucht mehr China-Kompetenz, um wirklich zu verstehen, was treibt die Partei, was will diese Partei und was heißt das für uns. Dass man sich hinsetzt und sagt, so im Umgang mit dieser Partei, mit chinesischen Partnern, die leider inzwischen immer regelmäßiger fast nur noch von der Partei oder von der Partei ausgewählten Personen bestehen. Wie kann man damit umgehen? Wo sind unsere eigenen Grenzen? Welche Leitlinien, welche Codes of Conduct stellen wir für uns selber auf, sodass wir eben nicht da blind reinrennen und dann jeder auf sich alleine gestellt mit bestimmten Forderungen nach sich selbst zensiert umgehen muss, sondern wo sind unsere eigenen roten Linien, was machen wir mit, wo ist klar, nein, dazu sind wir nicht bereit. Also wenn dann zum Beispiel Forderungen kommen, bestimmte Personen von Veranstaltungen auszuschließen, dass man klar sagt, nee, das machen wir nicht. Oder wenn eine Delegation nach China reist und die chinesische Seite versucht, einzelne Personen auszuschließen, dann sagt man halt, ja, nee, sorry, dann können wir halt alle nicht kommen, so ein Mist. Aber dass man da sich eigene Leitfaden aufstellt, in diversen Bereichen, auf Uni-Ebene müsste das passieren, auf Think-Tank-Ebene, bei Nichtregierungsorganisationen, auch bei Regierungen selbst, dass man sich besser abspricht. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass die chinesische Regierung auf Schweden eindrischt, dass man dann nicht sagt, ha, zum Glück sind es nicht wir, sondern dass der erste Gedanke ist, ja Mist, nächstes Mal könnten wir das sein. Halten wir mal ein bisschen zusammen. Dass man da quasi eine Art Einheitsfront bildet, um diesen Personen, die am stärksten gerade betroffen sind, Rückendeckung zu geben. Das wäre zum Beispiel ein wichtiger Punkt für einen Leitfaden. Aber letztlich natürlich auch, dass man sich überlegt, was können wir eigentlich realistisch überhaupt mit der chinesischen Regierung machen? Was können wir überhaupt erreichen in Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung? Und dass man da nicht mehr so stark von dem ausgeht, was die chinesische Regierung sagt. Wenn sie zum Beispiel sagt, wir wollen hier nur Win-Win wirtschaftliche Kooperation machen oder wir wollen hier eine Brücke bauen oder wir wollen hier Freundschaftsarbeit betreiben, sondern dass man sich tatsächlich anschaut, was sind denn die eigentlichen Interessen der Partei und woran haben sie wirklich Interesse, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten. Also Zusammenarbeit ist nicht unmöglich, aber es ist auf einige wenige Bereiche beschränkt, wo die KP wirklich Interesse an der Zusammenarbeit hat. Und dass man nicht versucht, etwas zu erreichen, jetzt zum Beispiel das Investitionsabkommen mit China, wo relativ klar ist, die chinesische Seite hat kein Interesse daran. Und dann sich auch noch zurücknimmt in seiner Kritik und sagt, nee, wir äußern uns lieber nicht kritisch zu Hongkong, weil das könnte ja unser Investitionsabkommen irgendwie gefährden oder unseren Dialog mit China oder unsere guten Beziehungen mit China, sondern dass man klar Bereiche identifiziert, wo die chinesische Seite Interesse hat, die kann man verfolgen. Und alles andere, wo die chinesische Seite kein Interesse hat, da kann man sich auf den Kopf stellen und das wird nicht passieren. Oder wenn es passiert, dann wird es dauerhaft nicht gültig sein. Und einfach dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, was man eigentlich überhaupt erreichen kann und wie man mit so einem Akteur, den man nicht ignorieren kann, auch nicht ignorieren sollte, geschickter umgehen kann. Also dieses Umdenken, die strategische Herangehensweise, die Definition von eigenen Interessen, aber auch die realistische Definition von Zielen. Darum geht es letztlich, dass man seine China-Politik so überdenkt, dass man mit diesem Akteur der Kommunistischen Partei China effektiver, besser umgehen kann, ohne sich ständig spalten zu lassen in eigenen kleinen Interessengruppen.
Würdest du sagen, mit Bitte um kurze Antwort, denn wir sind eigentlich schon lange über der Zeit, ist die westliche Strategie des Wandels durch Handel gescheitert? Man dachte ja, dass man mit zunehmendem Wohlstand sich China auch mehr demokratisieren würde.
Wandel durch Handel ist spektakulär gescheitert, wobei man dann natürlich auch sagen kann, zu welchem Grad hat man wirklich jemals an Wandel durch Handel geglaubt und zu welchem Grad war Wandel durch Handel in den 90ern und in den letzten Jahren einfach nur die zynische Begründung dafür, dass man weiterhin Profite vom chinesischen Markt machen kann, ohne sich irgendwie groß an den Menschenrechtsverstößen der chinesischen Regierung zu stören.
Mareike, wir könnten jetzt noch ewig weitersprechen, denn ich finde das war ein wirklich spannendes Thema. Aber die letzte Frage in unserem Podcast ist eine ganz andere und hat gar nichts mit China zu tun, denn die lautet immer, welches Buch liegt zu Hause bei dir auf dem Nachttisch gerade? Was liest du gerade?
Ich lese gerade The Fat Years. Es ist ein Buch, eine chinesische Dystopie, inspiriert letztlich, man muss es mal gelesen haben, aber es ist letztlich, ein alternatives Universum, ein alternatives China, wo China quasi gestärkt aus der Finanzkrise von 2008 hervorgegangen ist und die Welt, die da aufgebaut wird, ist, ja, man muss es gelesen haben. Man sieht viele Parallelen, sagen wir es mal so, zu derzeitigen Zeit.
Gut. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Mareike Ulberg, der Autorin des Buches Die lautlose Eroberung, erfahren, wie China westliche Demokratien unterwandert, wie die Einheitsfront in Deutschland wirkt und warum die neue Seidenstraße nicht nur positive Aspekte hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf den Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast gerade hört. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder auch Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an penguin@randomhouse.de. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Dann sprechen wir mit dem Psychiater Manfred Lütz und der hat in seinem Buch Neue Irre die aktuelle weltpolitische Lage aus psychologischer Sicht eingeordnet. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen und egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Ann-Kathrin.